So. Machen wir weiter. Der vierte Quadrant ist das Thema, einfachster Satz, es ist das Schicksal. Es sind die Götter. Ja? Ich bin ein großer Liebhaber der Griechen. So, also für die Griechen erwärmt sich mein Herz. Und wenn man mich fragen würde, aber was hast du eigentlich für eine Religion, dann würde ich sagen, noch am ehesten die griechische. Ja? Was ja auch nicht stimmt. Meine, die griechische Religion ist vorbei. Nicht? Man kann nicht einfach so tun, als wenn man da wieder zurückgeht. Aber so fühlt es sich für mich an. Ja? Deshalb fand ich das auch so genial, als dieser neue Planet, nicht, den man ja vorher irgendwie hieß er 313 oder so, und dann hieß er Xena, und dann irgendwann hat die astronomische Gemeinde, also dieser Brown, der ihn gefunden hat, hat gesagt, okay, ich nenne den Eris. Weil Eris der Name der griechischen Göttin ist, die sozusagen die Zwietracht sät. Ja, also die Streitgöttin, wenn man so will. Ja. Diese Göttin ist dafür bekannt, und das ist, deshalb nehme ich diesen Planeten übrigens sehr ernst, der da jetzt gerade gefunden ist. Die ist dafür bekannt, die wurde zu einer Hochzeit nicht eingeladen. Kennen wir aus dem Märchen die Geschichte, ne? Und dann hat sie gesagt, mir doch egal, ich gehe da trotzdem hin. Aber ihr sollt mich kennenlernen. Dann nahm sie einen Apfel, einen goldenen Apfel, schrieb darauf, die Schönste. Und warf den Apfel in die Hochzeitsgesellschaft. Und in dieser Hochzeitsgesellschaft waren unter anderem vertreten Hera, die Göttin, Gattin von Zeus, Aphrodite und Athene. Und die haben sich dann gebalgt um diesen Apfel. Wer von uns ist die Schönste? Ja? Und hatten also fürchterlichen Streit. Und seitdem gibt es so in jeder Sprache der Welt das Wort Zankapfel. So. Nicht? Und ich meine, wenn ein Planet so schön benannt wird, dann wird was an ihm dran sein. Und der Brown hat auch gesagt, ja, warum habe ich das so genannt, nach dieser Göttin? Weil dieser Planet die astronomische Gemeinschaft in einen tierischen Streit verwickelt hat, nämlich, was ist ein Planet und was ist keiner? Also der Name stimmt da auch. Ja? Und damit haben wir dann schon, wenn wir mal, sagen wir mal, in 20 Jahren endlich die Ephemeriden von Eris haben, haben wir dann auch schon ein ganz gutes Bild, wofür Eris zuständig ist. Ne? Ein kleiner Streithammel, ne? Ja. Damit kann man losgehen. Also, das ist auch einfach was für die jüngeren Semester, die hier sitzen, die sagen, ich brauche endlich mal eine Aufgabe in meinem Leben. Na ja, find was raus über Eris. Nicht? Wird dauern, bis du das rausgekriegt hast, ja? Aber eine lohnende Aufgabe. Nur mal so. Und dann noch die viel interessantere Frage. Welchen vakanten Platz geben wir denn jetzt dieser Frau, der Eris? Noch dazu, wenn man ahnt, dass die Umlaufbahn von Eris um die Sonne 560 Jahre beträgt. Jesus Maria. Doppelt so lang wie Pluto braucht, ne? Aber das nur am Rand. Gut. Gibt es Fragen bis hierhin? Pluto, nicht Eris. Da wissen wir noch nichts drüber. Bitte, alles, was plutonisch ist, muss man sagen, der arme Kerl. Das Mittelalter wusste es, das hat immer gesagt, der arme Teufel. Wobei die Wahrheit war, den Namen auszusprechen haben sie sich nicht getraut. Das war wie bei den alten Griechen. Die Griechen wussten, er war ein großer Gott. Und sein eigentlicher Name in Griechenland war Hades, so wie das Reich, in dem er herrschte. Aber die Griechen mochten den Namen nicht, weil sie das Gefühl hatten, ihn zu sagen, ist auch so ein bisschen rufen. Also haben sie ihm einen netteren Namen gegeben. Euphemistisch haben sie ihn Pluton genannt, der Reiche. Und er war in der Tat reich, nämlich an Seelenreich, weil jeder Grieche wusste, wenn ich sterbe, dann fällt mein Körper zu Boden, so nicht, muss man sich vorstellen, die Seele bleibt, mein Körper, blutsch, Und die Seele bleibt so stehen, wundert sich ein bisschen, alles ist komisch, alles läuft durcheinander, jeder hat ein Handy am Ohr und ruft jetzt irgendwie Notarztwagen und sagt, was ist denn hier los? Sagt die Seele, habe ich was nicht mitgekriegt? Die Wahrheit ist, sie hat was nicht mitgekriegt. Und die Griechen wussten, wenn irgendwas komisch ist, geh nach Westen. Warum nach Westen? Na, weil da die untergehende Sonne ist. Und da ist das große Tor, der Eingang in die Unterwelt. Nicht? Da geht man so ein paar Serpentinen runter und dann kommt da so ein See und dann kommt so ein Fährmann mit so einem Floß an. Oder besser gesagt, ein Nachen, so heißt er. Und dann macht man so und holt die Münze aus dem Mund, weil die Griechen gaben ihren Toten immer eine Münze in den Mund. Ne? Als Fährlohn, für Charon. Wunderschöne Geschichte, ne? Und dann gab man dem Fährmann und dann ruderte er da einen rüber und dann war es gut so. Dann war man im Reich von Pluton oder besser gesagt von Hades. Und im Mittelalter traute man sich auch nicht, den Namen auszusprechen. Ne? Man sagte dann, wenn man von ihm redete, sagte man, das lasse aber man nicht den Gott sei bei uns hören. Also ich will es mal so sagen, wenn ich Boris Becker heiße, ja, dann habe ich ein starkes Ego. So. Und dann suche ich mir als Erfüllungsgehilfe meines starken Egos meinen Mars. Den suche ich mir. Und der soll gefälligst Tennis spielen. So, ja? Oder wenn ich Bubi Scholz heiße, oder wenn ich Cassius Clay heiße, oder wie auch immer. Es ist immer so, dass sich mein Ego oder auch andere Innenpersonen etliche andere zur Hilfe holen. So zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, das wäre die Venus. Jetzt sage ich, Schleifchen ins Haar, wir gehen ins Seminar und angeln uns einen tollen Mann. Ja, dann holt sich doch meine Sonne, meine Venus als Erfüllungsgehilfin ihres Bedürfnisses. Aber da stelle ich mich doch nicht auf die eine und den anderen auf die andere Seite. Das tue ich nicht. Der Pluto hat nur einen stärkeren Eigenwillen als die anderen. Das ist ein Unterschied, das sehe ich auch so. Weil er zu mir sagt, du musst. Die anderen sagen nicht, du musst. Da sagt meine Sonne, du hilfst mir gefälligst, den Typen zu kriegen. Ja? Oder du hilfst mir, den Posten zu kriegen. So. Und der Pluto sagt, ich könnte dir helfen, ein Kind zu kriegen. So. Also der Pluto ist der einzige, neben dem vierten Quadranten, der sozusagen mein Ego einwickelt. Und der Pluto geht immer auf mein Ego. Oder auf, wenn ich Frau bin, auf meinen Mond. Was tun Frauen heute nicht alles, um ein Kind zu bekommen? Und das sind alles Vorstellungen. Wie kann ich das Lebendige, das in mir ist und sagt, tut mir leid, kein Kind. Ja, es funktioniert nicht. Entweder mit diesem Mann nicht oder deine Eier sind unfruchtbar, was auch immer. Ja? Und jetzt versuche ich alles, um diese Vorstellung für mich, ich muss ein Kind haben, doch noch zu erfüllen. Und dann nimmt mein Mond, dann flüstert Pluto meinem Mond einige Anleitungen. So, du solltest jetzt eigentlich erstmal zur Samenbank und dann zur, besuchst du dir eine Leihmutter und dann dieses und dann jenes und so weiter. Ja? Was da alles geschieht. Oh je. Oder du fährst nach China, da gibt es Mädel umsonst. Ja, ja. Also kleine. Ja. Pluto ist der Hüter aller seiner Pläne. Sicher kann man es anders legen. Na klar. Pluto, Mond heißt die Vorstellung, was es bedeutet, eine Mutter zu sein. So. Heißt natürlich auch die Vorstellung, dass ich eigentlich keine Mutter sein kann, weil, na ja, jetzt, Gründe gibt es tausende auf einen Schock, ne? Mhm. Und Plutos Sonne heißt dann natürlich, der Pluto flüstert mir ein, die Vorstellung, was ich sein sollte. Und natürlich auch, wie groß ich sein sollte. Ne? Das ist, dieses Bild habe ich in etlichen meiner Bücher beschrieben, die Vorstellung, wie komme ich ins Guinness Buch der Rekorde? Das ist ja, Guinness Buch der Rekorde müsste eigentlich heißen, das Ego-Buch groß zu. Wie kann man groß werden? Ja? Ich meine, da sagt ein Metzger, wie kann ich ein großer Metzger werden? Die Antwort ist, indem du eine Bratwurst machst, die 37,9 Meter lang ist. Ja, aber stellt sich raus, in Wisconsin gibt es einen Bäcker, der hat schon eine Bratwurst gemacht mit 49 Metern. Jetzt bist du dran. So, ja. Und dann habe ich immer mal behauptet, es gibt ja dieses Reinhold-Messemer-Syndrom, ne? Das ist das Ego-Syndrom, die Vorstellung, was kann ich tun, wenn alle 8000er schon bestiegen sind. Das ist ja furchtbar. Die Vorstellung ist ja furchtbar. Ja? Und dann habe ich gesagt, na, ist doch ganz einfach. Da besteige ich einen 8000er mit einem Bein hochgebunden. Und dann gehe ich so auf den 8000er. Ja? Komme ich auch ins Guinness-Buch der Rekorde. Das haben aber jetzt auch schon drei Japaner gemacht. Was mache ich jetzt? Jetzt mache ich mit die Hände auf dem Rücken festgebunden, auf den nächsten 8000er. Das ist aber auch schnell abgehakt. Und jetzt kommt einer auf die... Und ich habe es ja nicht geglaubt. Ich habe meinen Augen ja nicht getraut. Da habe ich ein Foto gesehen. Der eine oder andere von euch wird es auch gesehen haben, hoffe ich jedenfalls. Ein Mann mit zwei Prothesen. Stahl. Mit so eleganten... Also das sah ganz toll aus, ja, Beinen aus Stahl, so. Und was hat dieser Mann gemacht? Er ist damit auf dem Mount Everest, habe ich gesagt, danke. Ja, also solche Vorstellungen, die kriege ich ja gar nicht hin, wie die Realität mich da übertrumpft. Ja. Also das waren so wippende, auch so, die hatten so Federn drin, ja, so Wahnsinn, habe ich gesagt, also da ist die Realität übertrumpft jede Fantasie eines Autors bei Weitem. So ist das, ja. Frage, bitte. Pluto drauf. Ja. Naja, da steht die Energie des Plutos nur einem einzigen Zweck zur Verfügung, nämlich es geht um dich. Na, das erste Haus oder der Aszendent, das ist das, was du bist. Punkt. Die Sonne ist ja nur das, was du tust. Der Aszendent ist das, was du bist. Und wenn der Pluto drauf sitzt, heißt das nichts anderes als du bist die Vorstellung von dir. Kann man sich darunter was vorstellen? Naja. Naja. Nicht angenommen, wer Skorpion, Aszendent und Herrschaft, nur mal angenommen, Herrscher von 1 in 7, nur mal angenommen. Ja, es geht ja nicht. Doch, es geht schon irgendwie, irgendwann wird es schon mal gegangen haben. Aber im Moment geht es zumindest nicht. Ja? Was würde das bedeuten? Was sind das für Vorstellungen, sozusagen? Worum geht es in deinem Leben, in erster Linie? Na, um die Vorstellung von deinem Partner. Um die Vorstellung vom anderen Menschen, der auf dich zukommt. Ja? Damit versuchst du, der Döber hat ein hübsches Wort gesagt, er hat gesagt, du versuchst den anderen in deinen Vorstellungscontainer zu bekommen. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Und du lässt ihn da natürlich nicht mehr los. Ne? Das ist, wenn ich meine Frau sozusagen, die, was weiß ich, 1,45 Meter groß ist, schwarzhaarig und hat dicke Hüften auf Aleta trimmen möchte. Ich meine, das wird ein teurer Spaß, nicht? Ja. Das wird ein teures Vergnügen. Ja. Und es funktioniert ja auch einfach nicht. Ja. Können wir uns vorstellen, was Cindy Jackson für Schmerzen hat? Können wir uns das vorstellen? 18, ich meine, der Artikel ist 5 Jahre alt. Ja, mittlerweile hat sie ja noch 5 weitere. Das ist ja das Problem, ist ja hier überholt sich ja. Sozusagen, da tickt ja eine Zeitbombe in dieser plutonischen Cindy. Ja? Die Zeitbombe der Zeit. Ja? Weil mühsam hier ein Abnäher, da ein Abnehmer näher und dann in die Zeit bringt sie wieder runter. Da muss ich ja dann 3 Abnäher nehmen. Und was da, ich meine, eine gute Freundin von mir hat sich mal die hatte das Gefühl, Reibtoastenspeck. Und dann habe ich das, ich habe das auch im Fernsehen gesehen, wie das gemacht wird. Dann hat man so eine Kanüle, so machen dann die Ärzte, ja. Und so sah die danach aus. Ja, also als so alle blauen Flecken weg waren, hatte die eine interessante Mondlandschaft in den Oberschenkeln. Ja. Der war einfach nicht, der war einfach, ich weiß nicht wie viel, der musste noch drei machen an dem, in der Stunde oder so dann. Ja. Und es tat furchtbar weh. Und das tut heute noch weh. Und bei 18 Operationen, die stehen zwar immer da und sagen, ach, das ist so toll und alle Männer lieben mich jetzt und das ist so wunderbar. Und mein Helmut sagt immer, wie schön ich jetzt wäre. Ja, so reden man halt vor der Kamera, nicht? Aber wie man dann wirklich zurecht ist, Jesus Maria, wenn man seinem Pluto, wie nenne ich das, Zucker gegeben hat. Ne? Tja. Das Lösungsmodell ist auf den ersten Blick frustrierend. Zu sehen, dass ich ein Mensch bin, der stark vorstellungsbezogen ist und damit immer wieder das Leben annähernd zum Verschwinden bringe. Und die Tatsache ist, es bleibt. Da gibt es keine Lösung in dem Sinne. Die Lösung ist da, in dem Moment, in dem du sagst, der Pluto taucht auf und sagt, es wäre mal wieder Zeit für einen Abnehmer näher hier. Ja? Dass du dann sagst, hallo Pluto, da bist du ja wieder. Du darfst auch da sein, ich nehme dich gern in den Arm und gebe dir ein Küsschen. Aber weißt du, die Wahrheit ist so eine Abnäher, gell? Die tun schweinisch weh. Sei mir nicht böse. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber dieses Jahr nicht. Wenn du dir klar machst, dein Pluto versucht wieder, sich bemerkbar zu machen. Er möchte, dass du ihn siehst, allerdings nicht als das, was er ist. Da tarnt er sich ja immer. Das haben wir ja gemerkt heute. Ich fand es einfach schön. Habe ich in meinem nächsten Astrokurs wieder was zu erzählen, wie der Pluto sich immer unsichtbar machen will. Ich fand es beeindruckend, wirklich. Na gut. Dass du im Laufe deines Lebens, im Laufe der Jahre, die er dich sozusagen im Banne hat, wo er dich immer wieder packt an irgendwelchen Stellen. Ich meine, Therapeuten, ich bin ja nebenbei auch noch ein Therapeut, können Lieder davon singen. Ja? So, da kommt ein Klient in die Praxis und kommt pausenlos schwarz gekleidet in die Praxis. Ja, pausenlos, weil das seine Vorstellung ist, so wie er, ich weiß nicht, was für eine Vorstellung. Aber ja, das ist seins. Und du arbeitest und therapierst und dann überrascht er dich. Dann überrascht er dich so wirklich so total. Und dann kommt er ganz weiß. Ganz wunderschön weiß. Weißen Sommeranzug. Und du stehst da und sagst, wow, Therapie, voller Erfolg. Nächsten Dienstag kommt er wieder in weiß und dann wieder in weiß und dann wieder in weiß. Und dann entgleiten dir langsam so die Züge und du sagst, oh, oh, oh. Oh, der hat nur eine Extremität, hätte ich beinahe gesagt, einen Extremismus gegen einen anderen eingetauscht. Das ist alles. Na? Du kannst allerdings, und das ist eine geistige Herausforderung, dir klar machen, sozusagen, und auch deinem Klienten klar machen, sei aufmerksam, wann der Pluto kommt. Folge ihm nicht, aber folge ihm nicht liebevoll. Nein, das muss ich anders sagen. Folge ihm liebevoll nicht.
Ich kann dem jetzt nicht ganz zustimmen, weil der Pluto bedeutet ja nicht nur Zerstörung, sondern auch Transformation.
Ja, und richtig. Da kann ja auch etwas Gutes draus. Es entsteht immer was Gutes draus. Immer. Aber manchmal muss man erst durch eine Menge Asche. Ja, Pluto ist ja sozusagen der Phönix aus der Asche. Genauso, ja. Und selbstverständlich ist auch die Transformation. Nur, die Transformation entsteht auch in der Stelle, wenn du deinen Pluto akzeptierst, dass er seine Aufgabe macht. Und dass er seine Aufgabe immer richtig und gut macht. Dann passiert auch eine Transformation. Ja. Ich gebe ein Beispiel. Seit 45 Jahren rauche ich Rothändle. Und Rothändle ist so ähnlich wie Gauloise. Also ich müsste statistisch schon lange tot sein. So, vor 2 Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber ich habe einfach aufgehört. Aber Ich stehe immer noch da und sage, ich bin ein Raucher. Und ich bleibe auch ein Raucher. Und die Zigarette steht immer noch neben mir. Weiß nicht, ob das in Österreich auch im Fernsehen gelaufen ist. In Deutschland hatten wir so einen Werbespot für Nicorette. Das sind diese Nikotinpflaster, die man, wenn man aufhört zu rauchen, dann sieht man zu, dass man das Nikotin woanders reinkriegt. So irgendwie. Ja, manche Leute, also habe ich so einen Verdacht, die haben einen Tropf, so, da hängt dann das Nikotin am Tropf oder so. Sie haben so ein Pflaster. Und da haben sie einen Film gezeigt von einer jungen Frau, so ganz kräftig und agil und sehr hübsch. Und ich, neben ihr ging immer eine Zigarette. Sie hat die gesehen, dann hat sie ihre Reisetasche genommen, hat die Zigarette in die Ecke gehauen, der Tabak spritzte nur so. Dann stieg sie in das Flugzeug, machte ihre oben das Gepäckteil auf, da lag die Zigarette so lebensgroß, so groß. Hatte Augen, eine Nase und Mund und grinste sie so schief an. Und dann nahm sie wieder die Tasche, pfefferte die da drauf und die Zigarette spritzte so. So wird man natürlich nie das Zigarettenrauchen los. Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Ja. Das heißt also, man muss sozusagen die Vorstellung, man könnte aufhören zu rauchen, ist ja auch wieder plutonisch. Ja. Oder man könnte Nichtraucher werden. Oder man müsste gar das Rauchen bekämpfen. Das wäre überhaupt das Schärfste. Nicht? Das wäre das Allerschärfste. Nicht? Man muss alles, was einem nicht gefällt, bekämpfen. Zum Beispiel Krebs oder so muss man bekämpfen. Und bei der Zigarette war das für mein Rauchen war das so, ich mache jetzt nicht den Prozess, sondern nur das Ergebnis. Das Ergebnis ist, die Zigarette ist meine beste Freundin. Die geht neben mir. Die hat auch eine Nase und Mund und Augen, guckt mich ab und zu an und sagt, hey Orban, wie wär's? Dann habe ich gesagt, ja klar. Na klar, jetzt eine Zigarette wäre nicht schlecht. Aber ich werde dich nicht anzünden. Du bist trotzdem meine Freundin. Und ich bleibe Raucher. Mein ganzes Leben lang bleibe ich Raucher. Auch wenn ich nicht rauche. Das habe ich nämlich von den AAs gelernt. Ja. Ich bin zwar dummerweise, muss ich sagen, sehr traurig, weil die nehmen mich nicht. Die AAs nehmen mich nicht. Ihr wisst, was AA sind, die anonymen Alkoholiker. Die nehmen ja nur Alkoholiker. Ich habe ja in meinem ganzen Leben vielleicht fünf Glas Bier getrunken. So. Aber wenn es hochkommt, so viel noch nicht mal. Also nehmen die mich nicht. Aber ich liebe sie trotzdem. Warum? Weil die ein Prinzip leben, was die anderen nicht kennen. Und dieses Prinzip ist ganz einfach. Wenn ich ein Alkoholiker bin, dann bleibe ich. Punkt. Und dann so Phänomene, nicht bei so Treffen, die treffen sich ja, was weiß ich, fünfmal die Woche. Und bei so Treffen, da geht dann immer einer vor ans Pult und sagt, guten Tag, ich bin der Klaus, bin Alkoholiker, bin seit 37 Jahren, 4 Monaten, 8 Tagen und 34 Minuten trocken. Sag alle, bravo Klaus, und klatschen, ja. Dann kommt der Nächste, sagt, guten Tag, ich bin Helmut, bin seit 4 Tagen und 65 Minuten trocken. Und sag alle, bravo Helmut, keiner klatscht länger, bloß weil der eine 37 Jahre oder der andere nur 4 Tage trocken ist. Ja, so. Aber jeder klatscht, weil die Leute da stehen und sich zu ihrer Wahrheit bekennen. Ich bin Alkoholiker. Und meine Wahrheit ist, ich bin Raucher. Ja, und das bleibe ich. So. Und je mehr mir das klar ist und je mehr ich die Zigarette nicht ausgrenze und sage, ich bekämpfe dich und ich hasse dich und ich hasse überhaupt jeden, der raucht, ja, vorhin die Leute mal mögen sich gewundert haben, dass ich sage, ich komme jetzt mal zu euch, weil Raucher sind so für mich sowieso die interessanteren Menschen. So. Und da kann ich, früher hätte ich mir auch einen angezündet, aber jetzt bin ich wenigstens dabei. Manchmal mache ich so. Ne? Nicht? Dann, es gibt auch Leute, die rauchen und sind Nichtraucher. Ja sicher, die rauchen nur, weil es nett ist und in Gesellschaft alle rauchen. Ich meine, wenn alle in der Nase bohren würden, würden sie auch in der Nase bohren. Weil es ist so gemütlich zusammen. Nicht? Da raucht man schon mal einen. Das sind aber keine Raucher. Nicht? Ja, die gibt es. Aber es gibt nur zwei Kategorien von Menschen, Raucher und Nichtraucher. Also ich meine, auf dieser Ebene, ne? Es gibt dann noch zwei Kategorien, nämlich Plutoniker und Nicht-Plutoniker. Die gibt es auch. Das sind aber andere. Na, nicht immer. Aber manchmal überschneidet es sich, wie in der Mengenlehre. Frage, ja, Saturn begrenzt. Ja, kann man so sagen. Das ist nicht sein Hauptthema, aber er begrenzt das schon. Macht er. Also, stellen wir ihn hier hin. Da wohnt er, der Saturn. Nicht? So. Er ist wenn du einen Namen haben willst für ihn, er ist dein Schicksalsgestalter. Da fängt dein Schicksal an. So. Der Pluto hat mit Schicksal wenig im Sinn. Aber der Pluto ist derjenige, der Bücher schreibt mit dem Titel Entkomme deinem Schicksalszwang. Pluto sagt, du hast ein Schicksal, ach was, da kann man doch was draus machen. Ha, ha, ha. Ja, echt wahr. Echt wahr, ja. Also es gibt ja so diese Literatur, ne? Schicksal, Komma, da kann man doch was machen, oder so, ja? Und das ist alles plutonisch. Er, der Saturn, steht da und sagt, ja, mach nur. Für mich ist es gleichgültig, ob du was gegen mich machst oder was für mich machst, ich bin da. Ja? Und ich werde dir das geben, was dir zugedacht ist, was ich dir zugedacht habe. Da musst du gar nichts für tun. Null. Nicht, du musst mir nichts versprechen, ich werde dir nichts versprechen. Nix. Ja? Angenommen, dieser Pluto wäre einer der drei Schicksalsgestalten. Angenommen, wir wissen das ja nicht so genau. Ja? Und das ist so wie bei den Griechen, da waren das die drei Moiren. Das waren die drei Frauen. Und die erste, Clotho hieß sie, glaube ich. Clotho spann den Schicksalsfaden. Sie spann ihn. Und sagte, du hast ein Schicksal. Und diesem Schicksal kannst du nicht entkommen. Dieses Schicksal ist in dir und es wird einfach nur abgespult. Dann kommt die nächste der Moiren, das ist Lachesis, und die bemisst den Schicksalsfaden. Sie sagt einfach, so lang ist er. Sagen wir mal in Zeitdimensionen, 76 Jahre, 4 Monate, 3 Tage, 8 Stunden, 19 Minuten, 14 Sekunden. Das ist die Länge. Davon musst du ausgehen und damit kannst du es machen. Aber es ist egal, ob du Rothände rauchst oder rechtsdrehende Müslis isst oder ich weiß nicht was, Vegetarier bist, betest, meditierst, scheißegal, es bleibt so lang. Sagt nicht ich, sagt Lachesis. Ja? Und die dritte schließlich, Atropos, sagt, Achtung, herhören, Quatsch. Das war's. Tschüss, mach's gut. Also die trägt ja nicht nur den Schicksalsfaden, sondern auch diesen Silberfaden, von dem wir vorhin gehen. Angenommen, das wäre so. Das ist ein Riesenunterschied zu ihm. Nicht? Er sagt, Schicksal, mach dir nichts vor. Schicksal, kann man doch was machen. Sicher. Ne? Alles ist machbar, Frau Nachbar. Ja, sicher.
Familienstellen, ändert das nicht auch das Schicksal, wenn man
dadurch
was erkennt, was man nicht
wiederholen
muss, zumindest innerhalb
des Schicksals? Weiß ich nicht, nö, eigentlich nicht. Ändert nicht das Schicksal.
Ja, wenn das nicht aufgelöst werden würde, dann müssten wir die Folgegenerationen auch noch irgendwie erleben oder erleiden.
Aber das könnte doch zu deinem Schicksal gehören, dass du es auflöst. Das entlastet uns schlechte Therapeuten. Wenn wir es nicht schaffen, es aufzulösen, sagen wir, es gehört zu deinem Schicksal. Ha! Einverstanden? Okay, danke.
Das ist der Unterschied vom Neptun, den man auf die Sucht zuspricht.
Ja. Ja, aber das ist, du würdest den Pluto zu eng sehen, wenn du sagst, ihm spricht man die Süchte zu. Nö, kann man nicht sagen. Dass er die Süchte hat er nicht, er hat die Vorstellung. Das ist was anderes. Pluto flüstert dir ins Ohr, wie dein Mann Heinz Helmut sein sollte. Und die blöde Sau hält sich nicht dran, das ist schon klar. Ja. Das sagt der Pluto dir auch. Ja? Ja. Neptun. Aber sagt dir nicht, wie Heinz Helmut sein sollte, sondern Neptun sagt dir, bald wird Heinz Helmut sterben. Oder zumindest ist er in ein tiefes Koma fallen. Dann könntest du ihn in diesem schönen Heim abgeben und dann käme endlich Gottfried. Und Gottfried ist auch sozusagen von dir als Frau gesehen so ähnlich wie für mich Aletta. Kurzum, Neptun gibt dir einen Schwarm. Sagt dir das was? Und weißt du, was mit dem Schwarm ist? Hast du schon mal versucht, einen Schwarm, Schwarm kommt ja aus der Sprache der Fische, ne? Hast du mal versucht, einen Schwarm zu greifen? Hast noch nicht versucht, aber du kannst dir vorstellen.
Ja,
also du kriegst ihn nicht, ist doch logisch. Du kriegst auch Gottfried nicht. Und ich habe den starken Verdacht, ich muss auch endlich von Aletta loslassen. Aber da wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher. Na? Also solche Schwärme, solche Neptunengeschehen sind ja hartnäckig. Ne? Die sind ja sowas von hartnäckig. Ja, ja. Okay.
Neptun, Venus im fünften Haus des Skorpions.
Neptun, Venus im fünften Haus. Da haben wir aber jetzt alles zusammen, gell?
Ja.
Neptun, Venus ist auch so eine Aletta. Das gibt es ja auch auf der männlichen Ebene, ne? Ja, ja. Das ist schon, der Haupttenor ist die Vorstellung. Es ist eine Vorstellung. Es ist die Vorstellung vom Leben, vom romantischen Leben. So. Da kriegt die Vorstellung, da kriegt der Schwarm etwas Reales. Aber er kann natürlich trotzdem nicht in die Realität übergeführt werden. Ne? Es ist, gebt mal ein Bild. Manche von euch haben gesehen, die Dornenvögel. Das ist Maggie und Vater, wie heißt er? Bricassar oder Fricassé, nee, weiß nicht genau. Also Maggie mit ihrer großen Liebe und ihrem großen Schwarm, aber dummerweise ist er katholischer Priester und hat auch vor, das zu bleiben. Es ist nur so ein Bild, ja? Weil das ist ja schon ein guter Neptun, ne? Die katholischen Priester haben ja in der Regel, nebenbei gesagt, auch die islamischen Selbstmordtäter haben in der Regel auf der anderen Seite jemanden, zu dem sie dringend wollen. Das wissen sie aber nicht. Ja? Und deshalb sagen sie der Welt Ade. Und versuchen, ihre Romantik auf der anderen Seite zu kriegen. Nicht? Das war das erste Mal, dass ich etwas begriffen habe über das Thema Neptun. War, ich habe Therapie gemacht mit einer ehemaligen Nonne. Und wir sind dann einmal in Trance in ihre frühere Klosterzelle gegangen. Und sie war wieder ganz hineinversetzt in diese Klosterzelle. Und dann hat sie gesagt, dann geschah etwas, was jeder Nonne geschieht. Der Herr kommt. Christus kommt und er hat seine Wunden. Und dann hat sie gesagt, dann lindere ich ihm seine Wunden. Indem ich seine Wunden lecke. Wie eine Katze die Wunden leckt. Und das verschafft ihm Linderung. Und da schwebte so eine Inbrunst, so was Inbrünstiges in ihren Worten mit, dass ich auf einmal etwas verstanden habe, so von neptunischer, wie sage ich denn das, völlig unschuldiger Inbrunst. Inbrunst. Und das Wort kommt nicht umsonst von dem Brunstschreien der Hirsche im Herbst. oder wann schreien die Brunst? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall brunstig. Wir haben eine Idee, ja? Aber ihr wurde das auch klar, ja? Ihr wurde das auch klar. Und als sie wieder aus der Trance kam und sie sagt, irgendwann habe ich das begriffen. Und jetzt bin ich verheiratet. Und das gefällt mir besser. Mata Dolores, so heißen diese Frauen, nicht? Ja. Gut. Pluto-Opposition-Aszendent. Das ist die Frage, was ist das für ein Aszendent? Also ich muss es mal so sagen. Ich werde oft gefragt, so, das wirft man mir dann zu. Was heißt das denn? Uranus und Vier, Venus drauf. Dann sage ich, oh. Na, ich weiß das schon. Es gibt so Astrologiebücher, die behandeln, egal welche Konstellation, als wäre es jetzt das Wichtigste in deinem Leben. Ja? Es kommen, heute weniger, aber früher öfter, kamen immer Zwillinge-Aszendenten, nachdem ich das Pluto-Buch geschrieben habe, ja? Kamen Zwillinge-Aszendenten in Therapie und haben gesagt, ich habe ja ihr Buch gelesen, das Pluto-Buch. Da war so eine Inbrunst, fand da in ihrem Stand. Endlich auch mal, Hölle, Tod und Teufel. Da habe ich gesagt, du, weißt du, du bist Zwillinge-Aszendent, ich fürchte, ich kann dir da nicht helfen. Ja? Warum? Weil das Thema Hölle, Tod und Teufel ist für einen Zwillinge-Aszendenten nicht im Vordergrund. Mag sein, wenn alle anderen Innenpersonen angeschaut worden sind, können wir auch mal in die Unterwelt gehen und dort am Dönerstand in der Unterwelt uns einen Kebab kaufen. Das können wir machen. Aber viel mehr gibt es da nicht in der Unterwelt für dich. Dann sind die immer etwas enttäuscht. Ja, weil das eigentliche Thema eines Zwillingen-Aszendenten ist etwas Grauseliges, etwas viel Grauseligeres für ihn. Weil Hölle, Tod und Teufel wäre er völlig einverstanden mit. Sondern es ist die Belanglosigkeit und die Durchschnittlichkeit und die Mittelmäßigkeit. Und da bricht er zusammen. Da bricht er zusammen. Ja, furchtbar, ne? Ja, ich bin so ein mieser Astrologe. Ja. Gut. Frage. Ja, nein. Ich wollte damit noch kurz sagen, Einzelkonstellationen interessieren mich nur, wenn sie zu den Hauptrollenspielern in deinem Theaterstück gehören. Ja. Also, angenommen, ihr kommt jetzt an mit einem völlig verbeulten Auto, alle vier Räder sind platt, im Kofferraum brennt es und ihr sagt zu mir, könntest du uns was über unsere Schonbezüge sagen? So ist das oft. Und da sage ich, tut mir leid, ja, das ist so ähnlich, kommt einer mit Schweißfüßen in die Beratung, wie kriege ich denn meine Schweißfüße los? Und es stellt sich raus, er hat AIDS. Ich sage, wo lebst du? Ja, ich sage dir überhaupt nichts über deine Schweißfüße. Willst du was über AIDS hören? Nee, damit bin ich durch. Ich sage, was heißt das? Ja, den besiege ich. Ja, ich sage, da kann ich ja auch nicht helfen. Ja, na, was soll ich da machen? Nicht? Hattest du dich gemeldet?
Ja.
Müssen wir Schluss machen, oder?
Nein.
Okay, eine Frage. Gut.
Wenn jemand einen anderen zwingt, seine Vorstellungen zu erfüllen. Also wirklich Gewalt
anwenden,
ist auch
so, ne? Ja, nee. Also, ich sag's mal, da muss ich noch 2 Minuten drauf rumreiten. Pluto ist eine geistige Wesenheit, so viel ist klar. Geistig aber heißt, er kann nicht plötzlich bei euch an der Haustür stehen, klingeln, und mit so einer Halloween-Maske Fred Meyer-artig mit dem Messer auf euch zukommen. Das kann der Pluto nicht. Warum nicht? Weil er hat keine Hände, er hat kein Messer, er wenden könnte das gar nicht in die Hand nehmen. Er braucht also immer innere Personen, die er davon überzeugt, jetzt in seinem Sinne zu arbeiten. Ja? Und natürlich nimmt er sich da als erstes, bitte mit Verlaub, wer ist denn der Trottel im Tierkreis? Ja, der Trottel im Tierkreis. Ich meine das liebevoll, ja. Ich meine, die Krieger im Tierkreis müssen Trottel sein, sonst könnten sie keine Krieger sein. Also sind sie Trottel. So, Und die sucht er sich, der Pluto sucht sich das Erste und sagt, du, könntest du mal diese Frau erstechen? Sagt, du, wieso denn? Ja. Ja. Und dann sagt er, ja, die hat mir meine Untertasse. Ach so, ja, dann, klar. Ja, mein Gott. So muss man die Astrologie auch mal sehen, ja? Eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Also die Theaterstücke sind äußerst witzig, finde ich. Sie sind einfach auch, wenn man den Gestalten zuschaut, ja, wenn man den Gestalten zuschaut, wie sie als halbstarke 16-Jährige an der Straßenecke lungern, Sabber im Mund, gucken, die Mädchen. Ich glaube, er möchte wieder, dass wir zurückkehren zu ihm. Lassen das jetzt so. Okay, okay, ja. Was war jetzt eigentlich die Frage? Ich vergesse ja immer die Fragen, ne? Ja, du hattest noch eine Frage, ja. Leblos, ja.
Und er ist ein
Wasserzeichen. Ja. Wasserzeichen heißt, er interessiert sich unglaublich für das Wasser, weil er keins hat. Ist auf der Suche nach Wasser. Achtet mal drauf. Skorpion-Aszendenten nehmen am liebsten sich Krebse. Man muss schon sagen, zur Brust. Man muss es so sagen. Ja? Weil die lassen auch am meisten mit sich machen. Und zuzeln sie leer. Ja, ist so. Achtet mal drauf. Ne? Die Krebse stehen da und sagen, ach so muss man das machen, na gut. Wenn er mich dafür auf den Arm nimmt, ist es gut. Ja. Aber er ist in dem Sinne, ich halte diese Einteilung in Wasser, Erde, Luft und Feuer und so, die ist ganz nett. Aber irgendwann muss man sie auch lassen, weil irgendwann erklärt sie nichts mehr. Ja? Außer man geht über Umwege. Den Skorpion als ein Wasserzeichen zu bezeichnen, ist sowohl im Tierreich, der lebt dann nämlich in der Wüste, als auch im übertragenen Sinne, er hat eben überhaupt kein Wasser, null, aber ist im gierigen Verlangen, Wasser zu bekommen. Weil Wasser ist auch das Wasser der Seele. Ja, und es ist immer wieder, Blut ist ein besonderer Saft, Blut ist Seele, Wasser ist Seele. Wenn ihr die Symbolon-Karten seht, wisst ihr, der Höhepunkt der Seele ist die Maria. Und im Hintergrund der Maria ist das Meer, Mare, das Wasser. Ja, das ist wirklich ein Wasserzeichen. Das Thema Fische ist auch kein Wasserzeichen in dem Sinne. Sondern es ist ein, was ist es ein? Es ist ein Fantasiezeichen. Es ist eigentlich das Zeichen, die andere Seite der Welt. Und das hat nicht allzu viel mit Wasser zu tun. Auch wenn es Fische heißt. Ja. Der Wassermann nebenbei gesagt, bloß weil er Wassermann heißt, hat auch nichts mit Wasser zu tun. Also diese Einteilung ist ganz schön, die ersten 10 Jahre der Astrologie. Dann kann man sie lassen. Genauso gut kann man dann auch die Einteilung der Elemente lassen. Sie ist nicht mehr aussagekräftig. Ja. Also meine Sonne im Zeichen Krebs 10 Punkte kriege, meine Sonne im Zeichen Skorpion 10, also im Wasser, Sonne im Skorpion 10 Zeichen im Wasser kriege und Sonne im Zeichen Fische 10 Punkte im Wasser kriege, dann ist das Wasserthema nicht sonderlich aussagekräftig. Das ist so. Nicht? Also wir arbeiten kaum noch mit den Elementen. Wir arbeiten auch nicht mehr sozusagen mit den, dass die Tierkreiszeichen Elementen zugeordnet sind. Es gibt sozusagen erweiterte Instrumente, die weitertragen. Und deshalb verwende ich sie nicht mehr. Aber das kann jeder halten, wie er möchte. Ich will niemanden davon abhalten. Ja? Gut. Frage. Ja?
Wie geht es weiter mit dem 9. Haus?
Okay. Hier kommt das Geistige auf mich zu, im 7. Haus. So, sei es in Form eines Buches, sei es in Form eines Menschen, sei es in Form auch eines Tieres. Ja, hier binde ich mich an dieses geistige Thema. Hier wird das Thema, was mir hier entgegenkommt, verbindlich. Hier treffe ich eine wunderschöne junge Dame oder, wenn ich eine Frau bin, einen wunderschönen Herrn. Und hier trete ich vor den Traualtar und sage, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist die echte Bindung. Ne? Kommt man ja nie wieder raus. Und im neunten Haus kommt es zu einer Einsicht und es kommt zu einem Verstehen der Botschaft. Und dann ist die Botschaft, wenn sie verstanden ist, wenn sie übersetzt ist, wenn sie aufgenommen ist, die Botschaft, dann ist das Ganze vorbei. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, ich bin so jemand wie Arnold Schwarzenegger. Nur mal so. Ist ja ein Landsmann hier. Und ich wünsche mir, in der Welt berühmt und stark zu werden. Warum? Weil ich eigentlich in meiner Seele Krebsaszendent bin. Ja, klein, weiblich, kindlich. Oh je. Und dann kommt einer vorbei und sagt, du, da gibt es doch so Instrumente. Da muss man so pumpen und pushen und hoch und runter und nieder und so weiter. Macht das mal 12 Jahre und dann sehen wir weiter. Und der kleine, mickrige Bub, beziehungsweise dieses Wesen, das eher weiblich als männlich ist, ist auf einmal Mr. Universe. Und auf einmal Conan der Barbar. Und auf einmal sogar noch der Terminator. Ja. Mit Pump Gun und was man da so braucht. Wunderbar. Jetzt, Pluto hat ihm die Vorstellung, also hier hat er die Vorstellung gekriegt, groß und boah, Mr. Universe. Hier hat der Pluto gesagt, ja, ich helfe dir, ich sag dir genau, wie das geht. Und irgendwann kam der erste Herzinfarkt. Hat er Arnie schon hinter sich. Und irgendwann kam ein Regisseur. Und von daher, da lernt man sozusagen die Genialität des Schicksals bewundern. Da wird man zum Fan vom Schicksal. Kommt ein Regisseur, der sagt, ah, ich habe hier ein tolles Drehbuch, möchte, dass du die Rolle spielst, was so absurd ist. Es handelt die Geschichte von einem etwas mittelmäßigen Wissenschaftler, der einen Kollegen hat, und dieser Kollege hat eine Technik entwickelt, wie man Männern Kinder machen kann. Ach, sagte Arne, ich bin sowieso die Terminator, bin so langsam leid. Außerdem, ich habe so mein Ischias und also immer so diese da muss ich ja wieder auf die Streckbank, nicht? Ja, und dann spielt er die Rolle, wie er als Mann eine Eizelle eingepflanzt bekommt, sein Bauch wächst, das Kind wächst heran und die Wissenschaftler sagen, na, nur ist gut, Arne, nur, ja, nicht Arne, der ist anders im Bild. Jetzt müssen wir das Experiment abbrechen. So, mein Bauch gehört mir. Und Strahlen tritt in seine Augen. Ja, so. Ja, und dann kriegt er auch das Kind. Er gebiert, ich weiß nicht, wie mit Kaiserschnitt vermutlich war, anders geht es ja nicht, oder? Ich weiß, ich habe keine Ahnung von solchen. Und er, na selbst, ich weiß nicht, ob er sich da an den Busen gelegt hat, weiß ich, ob er jetzt auch Milch kriegt, weiß ich alles nicht, aber ist doch wurscht. Tatsache ist, auf einmal, hoffe ich, muss ich sagen, hat der Arnie die Botschaft verstanden. Er hat gesagt, jetzt sagt er nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr der Terminator, sondern er sagt, eigentlich bin ich ein Mädchen. Und wenn er dabei noch lächeln kann, sagen kann, na und? Ich bin halt ein Krebsaszendent, Krebsaszendent sind Mädchen. Ha! Das kann er nicht sagen, wenn er gerade wieder auf Wahlkampftournee ist, ist schon klar, nicht? Aber wenn er es im kleinen Kreis sagen kann, dann hat er die Einsicht, die hier geistig an ihn heran wollte, verstanden. Und dann ist es gut. Da muss er nämlich nicht mehr pumpen. Und dann muss er nicht mehr die dicken Muckis haben. Und dann muss er nicht mehr, ich weiß nicht, was alles tun. Was?
Du verkaufst alle Hummer.
Na? Das wäre so der Weg. Es geht los von der Botschaft. Es geht an die Verbindlichkeit der Botschaft. den Extremismus, wenn ihr so wollt, und das Verstehen der Botschaft. Und sobald ich die Botschaft verstanden habe, löst sich alles auf. Puff. Und da kommt der Phönix aus der Asche. Wuff. Das ist das 9. Haus. Gut. Noch eine Frage? Es gibt eine Trennlinie, die muss man genau beachten. Und zwar geht es darum, bezieht sich die Vorstellung auf das Lebendige oder bezieht sich die Vorstellung auf etwas Abstraktes, Totes? Also, mein Beispiel von vorhin. Wenn sich die Vorstellung bezieht, du hast die Idee für ein Haus, du willst das Haus für dich bauen oder für deine Kinder oder für deinen Ehemann, was auch immer. Da brauchst du einen Plan, da brauchst du eine Vorstellung. Da musst du dir genau vorstellen, will ich da oben 3 Schlafzimmer haben oder 4 Dachzimmer oder was auch immer. Das musst du. Aber dieser Plan, diese Vorstellung beziehen sich nicht auf das Lebendige. Hast du aber jetzt die Vorstellung, bleiben wir bei dem Bild, von deinem Mann. Der hat 16 Kilo zu viel. Schweißfüße und abstehende Ohren. Und du sagst, Jochen, du könntest doch auch mal Atkins-Diät machen. Und bei deinen Ohren, da kenne ich so einen interessanten Mann, der macht nur ganz kleine Abnäher daran, das ist so. Und mit deinen Schweißfüßen kriegen wir auch noch was hin. Ja? So, der Unterschied ist, im einen Mal geht es um die unbelebte Materie, du willst ein Haus bauen. Im anderen geht es um die belebte Materie, nämlich deinen Ehemann, du möchtest ihn nach deinem Bilde modeln. Nicht? Und das wollen wir ja alle. Und darum geht es, da geht es nicht nur um die Form des Körpers, sondern auch um die Form, was weiß ich. Du sagst, guck mal, da gibt es doch eine Abendschule. Und da sagt man nicht immer, sagt doch nicht immer intellektuell. Das heißt intellektuell. Ja, sicher. Das sind so die Kleinigkeiten, wie du deinen Mann oder dein Mann dich modeln will. Nicht? Und doch irgendwie immer mit vollem Mund. Guck mal, wir sind doch auch mal bei Schneiders eingeladen. Und dann jedes Mal, wenn du isst, kriegst du vollem Mund und dann kommen immer so Brocken aus deinem Mund. Das muss doch nicht sein. Also die Trennlinie ist, wenn du ein Opel Astra konstruieren willst, musst du eine Vorstellung haben. Wenn du deinen Mann konstruieren willst, lass es. Okay. Nächste Frage. Ja. Ach, wenn Pluto in Acht ist. Wir sollten uns einigen. Also, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Pluto in Acht. Ja? Das ist die Vorstellung, wie du mit Vorstellungen umgehen solltest. Trick 17, ne? Ja. Das gibt es auch noch, also es gibt auch hier oben Pluto in 11 oder Pluto, ja? Das ist die Vorstellung, wie du dich befreien solltest. Das hört sich gut an, nicht? Die Vorstellung, wie man sich befreien sollte. Das 11. Haus aber sagt, Baby, ich werde dich befreien. Wenn du dir vorstellst, wie ich dich befreie, vergiss es. Ja? Vergiss es. Das ist auch etwas für uns astrologische Pastorenschwestern. Was immer im 11. Haus steht, was also das Thema der Befreiung sein sollte oder anders gesagt, das Thema deiner oder noch schlimmer, der Individuation deines Klienten sein sollte. So kommt man ja manchmal astrologisch auf Ideen, ne? Wie dieser Klient, der ja die Sonne in 11 hat, wie der in seiner Individuation sich verfahren sollte. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir als Astrologen würden dem sagen, pass mal auf, also erst Paragraph 1, du brauchst ein eigenes Schild an der Tür. Das ist klar, Sonne in 11 braucht immer ein eigenes Schild an der Tür. Wer keins hat, ätschi bätschi, wird langsam Zeit. Gut. Paragraph 2, Der Astrologe, der versucht, seinem Gegenüber zu verdeutlichen, was auf diesem Schild stehen sollte, kriegt Ärger. Der kriegt den Ärger, der in jedem Helfersyndrom verborgen liegt. Der sagt nämlich seinem Klienten dann, weißt du, also so nach diesen Konstellationen Sonne in 11 und dann Sonne Quadrat Neptun und Neptun ist noch, hat noch einen Spiegelpunkt zum Mond. Da empfehle ich auf das Schild zu schreiben, Fußreflexionen, Aurasoma, Reiki, Astrologe. Das sollte da draufstehen. Sagt der Uranus von dem Klienten, so ganz leise, ohne dass der Klient das hört. Der Orban ist ein toller Astrologe. Das stimmt haargenau. Das ist es genau, was du werden solltest. Fußreflexion, Aurasoma, Reiki, Astrologe. Aber, sagt der Uranus, weil der Orban es dir gesagt hat, kannst du das nicht machen. Dumm gelaufen, sagt er. Dumm, es wäre genau das Richtige gewesen. Aber das bist du deiner Selbstachtung schuldig, dass du diesen Rat vom Orban in die Mülltonne haust und sagst, nein. Schade eigentlich, nicht? Wäre ein schönes Berufsbild gewesen. Aber jetzt kannst du es nicht machen. Versteht ihr? Das ist ein bisschen was anderes. Aber es hat ähnlich Trick 17, ne? So, Catch 22. Astrologie ist ein schwieriges Hobby, ich sag's euch. Ja? Okay.
Als starker Protonier würde ich sagen, würde ich auch dem Pluto-Instinkt zuordnen.
Instinkt? Nee, geht auch nicht. Ist auch der Trugschluss der Astrologen.
Ja, also ich erlebe mich aber sehr instinkthaft.
Ja, sicher. Nein, die Frage ist, was nimmt der Pluto was nimmt er für Hilfstruppen? Das ist die einzige Frage, die interessant ist. Triebhaftigkeit ist nicht sein Thema. Sein Thema ist, ich gebe mal ein Beispiel. Pluto geht ins Kino, guckt sich den Film an, eine verhängnisvolle Affäre. Michael Douglas und Glenn Close, wie sie auf dem nicht am Küchentisch, sondern in der Spüle nette Dinge machen. So. Sagt der Pluto, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Sagt er dann zu dir oder zu irgendjemandem hier. Ja, das ist eine gute Idee. Wieso haben wir das noch nicht gemacht? Ja. Geh zu deiner Venus und sagt, sag mal, hier immer nur Missionarstellung, was sind Sie das für ein Quatsch? Spülbecken, das ist der Hit. Sagt die Venus, ja, von mir aus, ich habe nichts dagegen. Ne? Sagt die Sonne, ich hol Michael Douglas. Oder so. Also Triebhaftigkeit oder Instinkt, hast du gesagt. Ja, okay. Pluto sagt, manchmal auch der Venus, manchmal auch beim Mann sagt das dem Mars. Ja? Wie wäre es mit Lack und Latex und Leder, sagt der Pluto dem Mann. Such dir eine mit Glatze, Latex, Lack und Leder. Die Frage ist nur, wer sorgt jetzt für die Triebhaftigkeit der Pluto? Nicht, der gibt nur die Idee. Ja. Plutos Ideen findest du in Beate Uses Katalog. 140 Seiten oder so ähnlich. Alles Ideen von ihm. Ja. Präservative mit Mickey Maus Kopf. Präservative, wenn man drauf drückt, quietscht es. Und lauter so Geschichten. Ich meine, es muss aber Plutoniker geben, die sagen, was mit Mickey Maus Kopf? Genau. Genoppt. Ich hätte auch gerne Krokodilstropf, damit vom Maul was aufbeißen kann. Und ja, ist ja alles ganz schön. Aber das ist, der Pluto hat die Idee und jetzt braucht er nur noch welche, die es umsetzen. Und zwar welche von den eigenen. Weil der Pluto steht da in seiner Ideenkammer, produziert Ideen und sagt, so, jetzt schauen wir mal, wen von diesen, von den inneren Spießgesellen muss ich herbeiholen, damit das überführt wird, weil ich bin ja nur geistig, ich kann ja nichts machen. Ne? Der Pluto kann sich ja noch nicht mal einen runterholen, da muss er andere herbeiholen, die das machen. Ach, ist doch wahr. Nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob er den Mars oder den Merkur nimmt, das weiß ich nicht, aber ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, aber das könnte man mal machen. Genau. Wir können mal heitere Sexualpathologie machen, also ein Seminar, wer macht was mit wem? Ich meine jetzt hier innen, ne? Hier alles innen. Ja. Mars in 8 ist ja Mars Pluto, ne? Was ist das? Das heißt, ich möchte rein. Ich möchte rein. Ich möchte rein in deinen Leib. Aber eigentlich möchte ich deine Seele. Aber manchmal geht das nicht anders als über deinen Leib. Nicht? Als im Zuge der AIDS-Diskussion bekannt wurde, was für Praktiken homosexuelle Männer in ihren Dunkelräumen sich ausgedacht haben. Ist so mancher Pluto bei einer biederen Hausfrau vom Sockel gefallen. So, boah, wie? Das geht doch gar nicht, doch, das geht schon. Ja, ich versage mir die Details. Ja? Da kommt man nur ins Staunen, sagt der Pluto. Ja, aber geht das denn? Und seine Augen glänzen. Wow. Es geht auch im kleinen Maßstab, dass er bei Mars, bei Pluto in 8, nee, Mars in 8 nicht, aber Pluto in 1, da könnt ihr mal drauf achten. Dreimal hintereinander, Pluto in 1. Solche, ich war noch nicht fertig, solche Eckzähne. Da habe ich gesagt, der Mythos hat doch recht. Also der Mythos, der Vampir-Mythos mit den Eckzähnen hat doch recht. Ja, Mars in, na, Pluto in 1, Mars in 1, wenn es ein Skorpion-Aszendent ist, auch Eckzähne. Und dann hatte ich jemand doppelter Pluto mit Mars in 1. Warte mal, nein, das war nicht doppelter Pluto. Aber es war also Pluto verdoppelt und Mars im Skorpion. Mann, guck so, auch unauffällig gucke ich ihm so aufs Maul. Ne? Ich habe gesagt, scheiß Astrologie, ich tippe wieder gar nichts, überhaupt keine Eckzähne. Nein. Ich habe gesagt, wissen Sie, nach Ihrem Horoskop müssten Sie eigentlich Eckzähne haben. Sagt er, hatte ich auch, habe ich mir abfallen lassen. Das hat die Frauen so beunruhigt, hat er gesagt. Habe ich gesagt, jetzt stimmt mein Weltbild wieder, Dankeschön. Man muss es ansprechen, sonst zweifelt man, ne? Man muss es ansprechen und manchmal wird man überrascht. Ja, gut. Pluto in 12, da hinten war eine Wortmeldung, die war schon länger, Entschuldigung, ja. Wir müssen auch gleich aufhören, Viertel nach 10, zwei Fragen dein lassen, bitte. Das merkt er gar nicht. Also, wenn es, also nochmal, Pluto, Venus in 12, ja, hast du gesagt? Gut, angenommen, es wäre ein Stier-Aszendent. Ja, ich sage ja nur angenommen. Oder angenommen, es wäre ein Skorpion-Aszendent. Dann würde ich mich versteigen zu sagen, da fehlt jemand, Das sage ich sowieso immer, wenn der Herrscher von 1 in 12 sitzt, fehlt da sowieso jemand. Ja? Oder wenn der Herrscher von 1 in Zeichen Fische steht, dann fehlt jemand. Anders gesagt, es gibt jemand, der zu deinem System gehört und noch nicht gesehen ist. Und bei einer Venus in 12, angenommen es wäre ein Skorpion, Aszendent, der Pluto in 12, was ja nicht geht, das werden ja heute, ich weiß nicht, wie alt die sind, 15-Jährige oder so, ja? Noch nicht mal, ne? Aber egal, wir konstruieren ja nur. Und die Venus ist da drauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mit einer früheren Partnerin oder sogar mit einem früheren Partner, eines deiner Eltern oder Großeltern oder Onkel oder Tanten, etwas Schreckliches passiert ist. So. Danach würde ich forschen.
Das ist nicht mein Fall. Mein Mann hat so etwas und seine Großmutter hat Selbstmord gegangen.
Das war aber kein früherer Partner. Aber wir haben ja auch kein Skorpion-Thema, ja? Das war ja von mir jetzt nur konstruiert. Du hast aber gesagt, es ist ein Löwe-Aszendent. Das heißt aber, die Sonne als Herrscherin von 1 steht woanders. Aber trotzdem bleibt Pluto, Venus in 12. Und das heißt, mit einer Frau ist etwas Schweres passiert. Etwas Gewaltförmiges passiert. Das kann die Oma sein, die sich umgebracht hat. Durchaus, ja. Okay. Jetzt war...
Ist das Gleiche
für... Nee, entschuldige. Sie hatte sich Pluto gemeldet.
Pluto in 12 im Löwen.
Jetzt wird es mir zu... Also Einzelfragen, ja? Ich sehe das ja alles ein, dass ihr neugierig seid, auch besonders in Bezug auf euer Horoskop. Aber Pluto in 12 heißt generell die Vorstellung vom Himmel. Mhm. Wobei man vorsichtig sein muss. Vorstellung vom Himmel hat nichts mit dem Himmel zu tun. Ja? Das ist eine Vorstellung vom Himmel. Vor einiger Zeit war jemand da, Pluto in 12. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist eine Vorstellung vom Himmel. Aha. Und es stellte sich heraus, in dem Gespräch, der betreffende Mann gehört einer Gruppe an, die einen Heiligen anbeten. Aber einen Heiligen, den es gar nicht gibt. Das ist einer, der von Betelgeuse kommt oder von, ich weiß nicht, Sirius oder irgend sowas. Also, ja. Der hat auch einen konkreten Namen. Sanat Kumara, hat er gesagt, ganz ernsthaft. Pluto in 12. Da habe ich gesagt, ja, ja. Und dann fing ich an zu kichern, so innerlich habe ich gekichert. Nicht? Ich meine, das Wort Sanat Kumara ist ja schön. So heißen die ja alle, die Burschen aus dem Jenseits. Die heißen ja alle so nett. Aber wenn du das Wort Sanat mal umdrehst, brauchst nur zwei Buchstaben zu verstellen, hast du Pluto. Seine andere Form, Satan. Ja, so. Und das ist sozusagen eine Vorstellung von jemandem im Jenseits. Aber ich muss ihm dann klar machen, es ist die Vorstellung von jemandem. Da ist niemand. Das ist nur ein Bild, eine Vorstellung. Ja. Das hat er mir nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich bin mit dieser Beratung unzufrieden. Ich sagte, ja, das verstehe ich. Ja, das, natürlich verstehe ich das. Nicht? Dann nehme ich ihm sein Spielzeug weg. Wo kommen wir da hin, nicht? Aber er hat gefragt. Gut. Mein Pulver ist verschossen. Ja. Danke.
Mit dem seelischen Quadranten.
Mache ich gern.
Ich bin jetzt eingeladen.
Mache ich gern. Ich verstehe meine Arbeit als, ich bin ein Anwalt der Seele. In all ihren Variationen und in all ihren Formen. Und das vertrete ich und verteidige ich und das hüte ich. Okay. Danke. Ihr seid ein tolles Publikum. Dankeschön.
Wir treffen uns noch in dem Gasthaus.
So, ja.
Wir
wer möchte.
Sollte sich noch jemand für das interessieren, was Symbolon, also meine Praxis, sonst noch macht, da draußen liegen Prospekte. Die Eveline hat auch Prospekte mitgebracht. Dankeschön.